Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen zur ersten Folge des CC2 Audiocast im Jahr 2022. Ganz schön, was ich so aus meiner Sicht erkennen muss, wie die Zeit vergeht. Sie rast eigentlich nur. Ja, gut, wenn ich mir überlege, manch einer behauptet, ich würde schon mehr als ein Dreivierteljahrhundert auf dieser Welt mein Unwesen treiben, muss ich sagen, ja, irgendwo hat er ja recht. Aber der andere sagt dann, es gefällt ihm eigentlich ganz gut, was ich mache. Und das ist auch das Thema, was ich mal so ganz kurz ansprechen möchte. Es ist schon außergewöhnlich, dass man sich heute im Internet bewegt, ohne von irgendjemandem unterstützt, gesponsert oder sonst etwas zu werden. Dass wir es heute noch immer noch schaffen, mit Ihnen, mit den Zuhörern und den Zusehern, tatsächlich finanziell unabhängig zu bleiben. Ich bekomme wirklich hunderte von Angeboten, willst du das haben, ich schicke dir Geräte, willst du nicht mal Zusammenarbeit und deine großartige Sendung und dein hervorragendes und dein Blabla und was weiß ich nicht alles. Erstmal Honig geschmiere und dann kommt hinterher irgendwas anderes von einer Susi oder wie auch immer Olga und Dingsbums und wie auch immer sie heißen. Ich will nicht. In dem Moment, wo ich sage, okay, schick mal, bin ich in irgendeiner Verpflichtung. Entweder ich muss es zurückschicken, was meinem Naturell entsprechen würde, oder ich kann es behalten, weil es von vornherein so genannt worden ist, und dann erwartet man im Gegenzug natürlich etwas. Selbst wenn man Sachen kauft und der Hersteller weiß etwas. Ich habe ja mal so einen kleinen USB-Netzteil aus Schweden, habe ich mir 2 Stück gekauft. Das wollte mir der Hersteller erst unbedingt, weil es aus irgendeinem Grund nicht anders ging, kostenlos schicken. Ich habe dann das Geld vorab überwiesen, habe die Dinger dann bekommen und konnte ganz klar meine Meinung dazu sagen. Nachdem das Video veröffentlicht war, kam dann schon sehr freundlich immer die Aufforderung, ich möge doch im Titel bitte dies und das und sowas nennen und die genaue Bezeichnung nennen. Ich habe gesagt, die haben doch wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich habe ganz klar gesagt, was es ist, und jeder findet es im Internet. Woher kommt der Anspruch? Ich habe gedacht, ihr könnt doch fordern, was ihr wollt und so lange, wie ihr wollt. Ihr habt überhaupt keinen Anspruch darauf. Und irgendwann später kam dann die Anfrage, ob man das denn für eigene Werbung im eigenen Videos oder sowas verwenden dürfe. Kennt das irgendwo, finde ich das schon ein bisschen merkwürdig, ein bisschen anzüglich. Man kann doch einen Link setzen, das kann doch jeder machen, und dann kann jeder, der möchte, sich irgendwo da drauf knoten und sich das angucken. Aber das war ganz klar, und ich war froh, dass ich dem Locken nicht nachgegeben habe, schick mir mal so ein paar kleine Teilchen, die kosten ja nicht die Welt, das tut ja nicht weh, sondern dass ich die Dinger bezahlt habe. Ich konnte sagen, ihr könnt mich mal hinten rumheben oder noch was anderes machen, wie ihr auch immer wollt. Ich habe sie gekauft, ich habe sie auseinandergenommen, ich habe mir sie angesehen und sie waren gut, bis auf 2, 3 kleine Punkte, die unerheblich waren. So, und fertig. Das will ich. Und wenn eine Sache schlecht ist, wie diese bescheuerte Türklingel da, dann auch. Da hat mich dann der Hersteller am Tag nach der Veröffentlichung mehrfach versucht anzurufen und hat mir dann geschrieben und was weiß ich was. Und dann kam dann Monate später nochmal, sie hätten dies und das geändert und ich soll doch nochmal einen Test machen und sie würden mir gerne ein Testgerät schicken. Jo, Kinders, das geht mir alles an meinem gottgegebenen Sitzorgan vorbei. Wenn sie was verbessert haben, finde ich sehr gut, dann hätte ich ja irgendetwas erreicht. Aber ich bin nicht hier der Büttel und nach dem Motto, guck mal, die haben jetzt etwas verbessert. Und dann weiß ich ja noch nicht mal, wenn die mir was schicken, ob es jetzt das eine Gerät oder ob es alles sind oder sonst was. Nein, ich möchte so bleiben, wie ich bin. Das Maul aufreißen, dass man den Helmariten sehen kann, ist mir vollkommen egal, wem es gefällt und wem es nicht gefällt, sondern ich bin ich. Und wenn ich Scheiße erzählt habe, dann kann ich dann beim nächsten Mal sagen, tut mir leid, so und so passiert, es hat nicht gestimmt und richtig ist es so und so. Aber ich bin ich und ich bleibe ich. Und mit Ihnen, mit den Zuschauern und Zuhörern, wobei einige beleidigt sind, wenn ich sie nicht mit du anspreche. Also hier Beleidigter, du bist du und alle anderen sind eben sie, die mithelfen mit Spenden. Und auch jetzt wieder zwischen den Jahren wieder mit Spenden, als ich gesagt habe, dass es doch nicht so rosig aussieht mit Werbeeinnahmen und sowas. Denen möchte ich allen ein ganz großes Dankeschön schicken, weil die machen das ja eigentlich erst möglich. Nur dadurch kann ich Dinge kaufen, kann sie mir ansehen, kann meine Meinung dazu sagen. Eine subjektive Meinung. Ich versuche zwar technisch immer objektiv zu bleiben, es gibt aber auch Dinge, die sind technisch kacke und mir gefallen sie trotzdem. Ist nun mal so. Aber das sage ich ja dann auch dazu. Und jeder kann sich dann daraus nehmen, was er will. Und Links gibt es nach wie vor nicht. Ich sage nicht, ich habe das da gekauft oder der und der hat es im Angebot. Nein, wenn die Sendung gehört wird, Monate, Jahre später oder gesehen wird, gibt es die Händler nicht mehr oder so, irgendetwas? Nein, ich übernehme auch keine Verantwortung dafür. Ich zeige, was es für Geräte sind, was sie können, die Bezeichnung, sofern eine verfügbar ist, die Platine mit Bezeichnung oder das Gerät mit Bezeichnung. Es kann ja auch der Firmenname draufstehen, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Und jeder kann bitteschön im Internet danach suchen. Er nimmt sich eine Suchmaschine seiner Wahl, am liebsten keine von Google, und sucht dann nach dem Produkt, was ich vorgestellt habe. So. Und wenn er das nicht kann, ja, ob es dann Sinn macht, ein Audio oder Video vom CC2TV anzuhören, weiß ich nicht. Wer mit der Suchmaschine nicht so weit umgehen kann, soll es vielleicht einstiegshalber mal bei der Sendung mit der Maus probieren. Die sind absolut super gut. Das hilft vielleicht. Ich will damit nur sagen, CC2 ist und bleibt unabhängig oder hört auf. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. So, das erstmal zur Richtung. Die wird also genauso bleiben, wie ich es die letzten Jahre gemacht habe. Und jetzt komme ich dazu, dass ich mich nochmal ausdrücklich bei allen bedanke, die mit ihren Spenden dazu beigetragen haben und weiter dazu beitragen, dass wir diese Unabhängigkeit leben können, dass wir die Ehrlichkeit leben können, dass wir keinen Heizigfalz machen müssen, sondern dass wir ungeschminkt zeigen können, wie es funktioniert, auch mit Fehlern, die uns passieren, auch mit irgendetwas. Einfach authentisch sein. Das ist das, was ich will. Und das ist das, was mir Spaß macht. Dann wünsche ich natürlich nicht nur den Spendern, sondern allen, die zuhören und die zusehen, dass auch dieses Jahr 2022 friedlich bleibt, so wie die letzten. Man kann es nicht hundertprozentig vorhersagen, aber ich hoffe und wünsche, dass es friedlich bleibt. Und ich hoffe, dass alle gesund bleiben und alle die, die nicht gesund sind, gesund werden und alle die, die nicht mehr gesund werden können, denen wünsche ich viel, viel Kraft und hoffe, dass es so gut wie möglich weitergeht. Ich freue mich auch über diese Zuschriften von solchen Leuten, die zuhören, obwohl sie in einer schlechten Situation sind. Und man muss sagen, da gibt es auch Leute, die entschuldigen sich dafür, dass sie nicht spenden können, sondern einfach nur so hören. Aber sie können aus gesundheitlichen, aus wirtschaftlichen Gründen nicht spenden. Das ist überhaupt kein Thema. Ich mache meine Sendungen, unsere Sendungen, muss ich ja sagen. Audio ist meine. Die Videos sind zwischen Thomas und mir aufgeteilt. Wir machen das gemeinsam, nicht als Konkurrenten, sondern wie man das eben in der Familie macht. Der eine kann besser kochen, der andere kann besser Autos reparieren. Beide haben das gleiche Ziel für die Familie, obwohl sie unterschiedliche Fähigkeiten haben, besitzen und auch einsetzen. Und so ist es auch bei Thomas und mir, wobei keiner von uns beiden kocht für den anderen. Ja, nur um das klarzustellen. Und das ist eigentlich schön und entlastet mich auch sehr, denn ich habe selbst, der erste Lack ist ab, kann man sagen. Es gibt also immer mehr Wehwehchen und es kommt immer mehr dazu. Aber es wird nicht besser, wenn ich anfange zu jammern, deswegen tue ich das nicht. Ich habe aber auch familiäre Belastungen, weil in der Familie habe ich schwere Krankheiten, die auch von mir Kraft und viel Zeit fordern. Aber auch damit werde ich fertig und gern fertig. Aber das hat eben oberste Priorität. Es könnte also auch dieses Jahr wieder passieren, dass eventuell mal eine Folge ausfallen muss. Tut mir leid, aber ich sehe das nicht als schuldhaft an, sondern schuldhaft würde ich ansehen, wenn ich jemanden, der Hilfe braucht in der Familie, nicht helfen würde. Gut, so viel zu dem privaten Programm. Also vom Herzen an alle, die zuhören, egal ob sie mich mögen oder nicht, bleibt gesund, viel Glück, viel Erfolg, wenn es denn notwendig ist. Kommt gut über die Runden. Ich möchte heute in einem Jahr auch wieder mit genauso vielen Zuhörern hier mein Audio machen wie dieses Jahr. Gut, sollten wir mit dem Thema anfangen? Machen wir. Wem es auf der Erde zu eng wird, der kann sich ja schon mal bei der NASA bewerben. Da gibt es Pläne, ernsthafte Pläne, dass man eine Mission zu einem Asteroiden plant, der in unserer Gegend im Sonnensystem umherschwirrt und will dort nicht nur landen, sondern man will tatsächlich da diesen ausbeuten. Naja, nicht so, wie man Menschen ausbeutet, das wäre schlimm, sondern da will man Rohstoffe, Edelmetalle und so weiter auf diesem Asteroiden abbauen und sie dann zur Erde transportieren. Das hört sich erstmal verwirrt an, aber es ist wirklich so, also man hat tatsächlich Pläne und in diesen Plänen sind mehr als 10.000 Trillionen Dollar. Also 10.000, das ist eine 1 bis 22 Nullen. Ich lese nicht vor, die Nullen wäre so langweilig. Das ist also der Wert, von dem man ausgeht, dass man die Sachen, die man dort ausbeuten, abbauen kann, dass man die zur Erde bringt und sie auf der Erde dann in dieses Geld umsetzen kann, indem man sie eben in den Wirtschaftskreislauf einbringt. Das ist also genug, dass man jeden Menschen auf der Erde, also diese 8 Milliarden, die wir haben, zum Milliardär machen könnten. Das ist die Summe 10.000 Trillionen Dollar. Also jeder könnte Milliardär werden. Es wird wahrscheinlich wieder nur wenige geben, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben, denen das tatsächlich gelingt. Dieser Asteroid, der diesen eigentlich unfassbaren Bodenschätze mit sich herumschleppt, der heißt Psyche 16 und der wurde im März 1882 bereits entdeckt. Der ist 124 Meilen breit, ist irgend so ein Felsen, der so eine längliche Form hat. Und die NASA möchte im August 2022 schon zu ihm starten. Erstmal natürlich mit einem unbemannten Raumschiff. Das braucht etwa 4 Jahre, bis es dort angekommen ist. Und man denkt aber, dass man dann ganz schnell hinterher auch Menschen dahin schicken werden kann, die dann auf diesem Asteroiden landen und dort den Abbau der Edelmetalle überwachen oder vielleicht sogar selbst vornehmen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Asteroiden, die felsige oder eisige Körper sind, meinen die Wissenschaftler, dass der Typ M, steht für metallischer Asteroid, hauptsächlich aus erdähnlichen metallischen Eisen und Nickel bestehen soll. So stellt sich natürlich die Frage, wie kriegt man den ganzen Krempel da abgebaut und wieder runter? Vor allen Dingen, weil er ja von uns weit weg ist, also 4 Jahre entfernt ist mit der heutigen Raketentechnologie. Aber das glaubt man innerhalb von kürzester Zeit in den Griff zu bekommen, dass man dann unbemannte Transportraketen da hin und her schickt und sie dann irgendwo über der Erde mit, was weiß ich was, Fallschirm, sonst was an den Kram abwerfen kann oder was auch immer. Dieser Asteroid, Psycho 16, der ist zwischen Mars und Jupiter, kreist der. Und es ist ein Überrest, geht man heute davon aus, eines Protoplaneten, der bei der Entstehung des Sonnensystems durch eine Kollision mit anderen zerstört worden ist. Tja, also Bergbau war gestern, Asteroidenabbau ist morgen. So irre, wie sich das anhört, so irre, wie der Name Psycho 16 sich auch anhört, aber die sind ernsthaft dabei und man rechnet sich unglaubliche Gewinne aus. Und jeder, der heute vor der Wahl steht, einen Beruf zu ergreifen, sollte sich überlegen, ob er nicht irgendetwas im Umfeld, im Speckgürtel solcher Missionen bekommen kann, denn das hat Zukunft. Und dann ist ja am ersten Weihnachtsfeiertag eine Rakete gestartet, die das James Webb Space Teleskop in den Weltraum geschaufelt hat. Und das ist alles super gelaufen, optimal. Man hat also sehr wenig Treibstoff für Kurskorrekturen gebraucht. Und dieses Teil ist mittlerweile auf dem Weg zum Lagrange-Punkt L2. Ich erkläre gleich was dazu. Das ist also ein virtueller Punkt im Weltraum. Und da will man dieses Teleskop aufhängen. Und die besonderen Eigenschaften und warum dieser Punkt, werde ich versuchen, mit einfachen Worten zu erklären. Ob es mir einfach gelingt, weiß ich noch nicht. Also, inzwischen sind schon die ersten Aktivitäten angelaufen zum Aufspannen eines gewaltigen Sonnenschutzes, der so groß ist wie so ein Fußballfeld, glaube ich, war da mal gesagt worden. Durch diesen Start ohne Kurskorrekturen hat man so viel Treibstoff weniger verbraucht als in einem weniger optimalen Fall, dass man einen längeren als gedachten Betrieb durchführen kann. Denn man muss ja immer wieder Kurskorrekturen machen, auch wenn man so ein Ding an so einem Lagrange-Punkt aufhängt. Und das ist also im Moment eine Ariane 5-Rakete gewesen, die dieses Teleskop, dieses neue Teleskop, von dem man sich unglaublich viel verspricht, im All aufhängen wird. So, wir werden also noch ganz, ganz viel davon hören in Zukunft. Damit ist das Hubble-Teleskop im Grunde genommen abgelöst. Hubble war ein Riesenerfolg, auch wenn sie am Anfang Probleme hatten. Das Ding hat matschig geguckt und man musste nachbessern. Aber hinterher hat man doch unglaublich viel erkannt. Die Beobachtungen zum Beispiel im Infrarotbereich, die auch jetzt wieder in einem erweiterten Bereich möglich werden, sobald das Teleskop in Betrieb nimmt, die haben uns das Bild unserer Galaxis deutlich verändert, deutlich besser und klarer werden lassen. Aber dieser L2, es gibt L1 bis L5, dieser L2, der ist 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Jetzt wollen wir erstmal versuchen rauszukriegen, was ist denn das eigentlich? Also dieser Lagrange, das war ein Italiener, der hat diese Punkte berechnet. Lagrange oder auch Librationspunkte, dieses Librations, das kommt aus dem lateinischen Librare, also im Gleichgewicht sein. Und da gibt es diese 5 Punkte. Jetzt müssen wir mal erstmal die Punkte verorten. Wo sind die eigentlich? Stellen Sie sich mal vor, Sie gucken von oben auf unser Sonnensystem. Wir brauchen nur bis zur Erdbahn zu gucken. In der Mitte die Sonne. Ja, auch für die Leute, die es nicht glauben, die Sonne ist in der Mitte unseres Systems. Und dann haben wir die Erde in einem gewissen Abstand. Und jetzt haben wir von der Erde Richtung Sonne einen L1-Punkt. Dann haben wir von der Erde entgegengesetzt der Sonne einen L2-Punkt. Und dann haben wir einen L3-Punkt, der ist von der Erde aus gesehen genau hinter der Sonne. Und dann haben wir L4 und L5, die sind im Winkel von 60 Grad von der Sonne aus Richtung Erde geguckt, wenn man von oben guckt, rechts und links, also im ersten und vierten Quadranten für die Elektroniker. Da sind diese Punkte 60 Grad Winkel. Das Besondere an diesen Punkten ist, und das kann man sich so ungefähr vorstellen, wenn wir jetzt auf der Erde sind und würden einen künstlichen Himmelskörper außerhalb der Erde im Weltall positionieren, und zwar auf einer geraden Linie Richtung Sonne, dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo sich die Schwerkraft der Sonne und die der Erde aufheben. Dort herrscht absolute Schwerelosigkeit. Das hat zwar etwas mit den Massen zu tun, Die Sonne hat natürlich eine wesentlich größere Masse als die Erde, deswegen ist dieser L1-Punkt, ist das, über den wir jetzt sprechen, auch viel näher an der Erde als an der Sonne. Aber dann gibt es natürlich noch etwas. Wenn der jetzt näher an der Sonne ist, ist ja sein Bahndurchmesser kleiner als der der Erde. Und das würde physikalisch bedingen, dass er schneller um die Sonne kreisen muss als um die Erde. Richtig. Das wiederum wird aber aufgehoben durch die Schwerkraft der Erde, die hält ihn jetzt wieder zurück, dass er, obwohl er einen kleineren Bahndurchmesser hat, dennoch nur genauso schnell wie die Erde um die Sonne kreist. Also man könnte sagen, man nagelt das Ding da auf diesen L1-Punkt und dann hat man immer zwischen Erde und Sonne einen so einen Teil, was eigentlich keinen Antrieb braucht. Weil an diesem Punkt sich die Kräfte alle aufheben und es würde dann auf seiner Bahn um die Sonne immer weiter fliegen. Okay, es gibt viele Einflüsse von außen, die eine Bahnkorrektur im Laufe der Zeit bedingen, aber erstmal zur Theorie. Das ist der L1-Punkt. Der L2-Punkt ist dem genau gegenüber, auf der anderen Seite der Erde, also auf der Sonne abgewandten Seite der Erde. Gleiche Bedingungen hier, auch hier. Beim L2-Punkt, mathematisch ein klein wenig anders, weil sich hier die Anziehung der Erde und der Sonne addieren und demzufolge muss die Bahn ein bisschen weiter außerhalb, aber okay. So, der L3-Punkt, da haben früher in Science-Fiction-Romanen die Leute gesagt, da ist die Schattenerde und die ist da genau gegenüber und so weiter. Kann man heute mathematisch nachweisen, kann so nicht sein. Und der L3 und der L4-Punkt, wie gesagt, die sind von oben auf das Sonnensystem, auf die Sonne betrachtet, im Winkel von 60 Grad weichen die von der Verbindungslinie Sonne-Erde ab. Einmal nach oben, wenn ich es auf dem Papier zeichnen würde, und einmal nach unten in 60 Grad. Das heißt, das ist ein Dreikörper-Problem und das kann man numerisch näherungsweise und auch nur numerisch näherungsweise lösen. Das ist also sehr kompliziert. Euler hat sich damit beschäftigt. Der hat übrigens mit Lagrange wirklich zusammengearbeitet und die haben dafür 5 analytische Lösungen aufgestellt. Also diese Lagrange-Punkte oder vielleicht kann man auch sagen Nullstellen im Schwerefeld des rotierenden Systems, Sonnensystem, die sind prädestiniert dafür, dass man dort irgendeinen künstlichen Körper hin positioniert, hinschickt und der wird auch an diesem Punkt quasi festgehalten durch die sich aufhebenden unterschiedlichen Schwerefelderkräfte und ja, da schickt man das Ding hin. Jetzt muss man natürlich, weil man die Geschwindigkeit nicht so hundertprozentig anpassen kann, weil es immer Störungen gibt, zum Beispiel allein der Sonnenwind macht einen Einfluss darauf und viele andere Sachen. Aber das ist so eine Geschichte, 1,5 Kilometer, Millionen Kilometer entfernt von der Erde, wo man sowas machen kann. Da hat man auch noch den Vorteil, da dieser L2 von der Erde ausgesehen auf der sonnenabgewandten Seite ist, dass die Sonne dadurch abgeschirmt wird. Und dann kann man natürlich viel störungsfreier ins Universum gucken. Wenn ich also hinter mir einen Scheinwerfer habe, dann macht das viel mehr Sinn, als wenn ich vor mir oder neben mir einen habe und ich müsste daran vorbeischielen. Das wissen Sie selbst. In einer Nacht mit sehr klarem Wetter und einem Vollmond sehen Sie viel weniger Sterne, obwohl genauso viel da sind. So ist es auch da. Also man hat hier auf Basis der neuesten Erkenntnisse, Forschung mit technologischen Mitteln jetzt ein Teleskop an den Himmel gehangen oder ist dabei, es da aufzuhängen, was lange Zeit dort arbeiten soll und was letztendlich wieder neue, viele, viele neue Erkenntnisse bringen wird. Mal zu schwer das Thema? Gut, machen wir mal ein paar einfachere, kleine, schnelle. Die Apple AirTags. Es gibt Leute, die wissen nicht, was das ist. Das sind also so kleine, wie soll man sagen, Spione oder sowas. Früher hat man Schlüsselanhänger gehabt, vielleicht kennen Sie das noch. Da konnte man pfeifen und dann haben die mit irgendwelchen Piepzeichen geantwortet. Schlüsselfinder, hat man gesagt. Sowas gibt es heute natürlich auch elektronisch. Das sind auch so kleine Teilchen, sind zwar vollkommen überteuert, aber ist ja von Apple bekannt. Und diese AirTags, die haben jetzt, und das hat in den USA und auch in Kanada die Kripo rausgefunden, die wurden benutzt, um sie zum Beispiel an Autos anzubringen. Dann konnte man diese Autos tracken und dann hat man diese Autos dann gezielt auch geklaut, wenn man wusste, wo sie übernachten. So, aber nicht nur das, sondern es gibt eine ganze Menge andere Sachen, was man damit machen kann. Verfolgen von irgendwelchen Menschen, dann steckt ihnen das irgendwo in die Tasche oder sonst wo hinein. Jetzt versucht man also diese AirTags in Apple dieses Wo-Ist-Netzwerk eingebundene Tracker, dass man die in der Hintergrunderkennung für Android wieder ausblenden kann oder auch bei Apple. Apple bietet inzwischen zwar auch eine Applikation an, die auf AirTags in der Umgebung scannen können, aber es gibt keine Hintergrunderkennung dafür. Jede Technologie, so schön oder einfach sie auch ist, kann von Menschen, die was Böses wollen, auch dafür verwendet werden. Eine andere Geschichte, HDMI, kennen wir alle, HDMI 2.1 ist das Neueste, aber es gibt jetzt neue Pläne, und zwar von der Foundation, die wollen jetzt das HDMI 2.1a in den Markt bringen. Und das soll ein Source-Based Tone Mapping mit sich bringen. Also Einschränkungen, die man so bisher hatte, die durch die Spezifikation des Standards gegeben waren, da will man den Standard insoweit nachbessern, dass Sachen, die bisher aufgetreten sind, wenn nicht alle Geräte eine vermeintlich zugesicherte Bandbreite ausnützen können, dass es da nicht wieder zu Durcheinander und Abstürzen und ähnlichen Kram kommt. Also der neue HDMI 2.1a Standard soll kommen, aber vereinfachen wird es das nicht, denn erstmal müssen natürlich Firmware-Updates auf alle Geräte, die den nutzen wollen, draufgenagelt werden und nur die neuen Geräte haben möglicherweise schon die Fähigkeit, diesen neuen Standard, diese neue Version des Standards nutzen zu können. Aber mal sehen, wer mitmacht. Die Hersteller müssen aber nicht alle Features, die jetzt möglich werden, tatsächlich implementieren. Und die dürfen auch so sagen, ich habe 2.1a. So, es gibt ja Autos, die haben vorne so ein Warnzeichen auf der Kühlerhaube, so ein Stern. Das ist ganz gut, oder kann man schon erkennen, was passieren könnte. Denn am 9. Dezember hat das Kraftfahrtbundesamt eine Genehmigung erteilt, dass Mercedes auf Autobahnen seine Fahrzeuge vollständig autark fahren lassen darf. Gut, es muss wohl noch einer da drin sitzen, der zuguckt, aber der muss nicht mehr am Lenkrad sitzen und der darf sich auch mal umdrehen, wenn er einen Drehsessel hat. Als weltweit erster Hersteller darf Mercedes einen Drive-Piloten einführen. Keine Angst, ist erstmal ein bisschen begrenzt. Also so erster Schritt wie Tretauto oder sowas. Der Drive-Pilot darf zunächst erstmal nur in der S-Klasse eingeführt werden und in dem EQS, das ist dann der elektrische S-Klasse. Und dabei handelt es sich weltweit um die erste Typengenehmigung auf Basis der international geregelten Sicherheitsanforderungen. Das heißt, dem darf dann einfach gesagt werden, so, jetzt fahren wir bitte schön selbst. Die Lizenz ermöglicht damit, dass der Fahrer irgendetwas anderes machen kann. Lesen kann, Kaffee kochen kann oder was weiß ich auch immer. Aber jetzt muss man natürlich dazu sagen, dieser Einsatz ist auch begrenzt. Nach einer technischen Vorgabe der Vereinten Nationen auf eine Geschwindigkeit von maximal 60 Kilometern auf der Autobahn. Also wenn Sie auf der Autobahn eine S-Klasse fahren sehen mit 60 Kilometer pro Stunde, dann wissen Sie, es könnte sein, dass dieses Teil vollkommen autark fährt. In Deutschland darf es auf jeder Autobahn der Fall sein. Der Anwendungsfall ist also wegen dieser Minimalgeschwindigkeit für so ein Auto und für die Autobahn auch auf so Sachen wie Stau reduziert. Viel schneller geht es ja nicht. Und dann, ja, manchmal geht es überhaupt nicht schnell auf der Autobahn. Und dann wird der Fahrer auch irgendwann wieder aufgefordert, das System wieder selbst zu steuern oder an die Seite zu fahren oder zu bremsen oder sonst was. Oder wenn zum Beispiel Martinshorn ertönt oder sowas, das kann das Ding noch nicht, dann fährt er noch nicht zur Seite, dann bildet er keine Rettungsgasse, da muss also der Fahrer eingreifen. So, mal von dem Spott ganz abgesehen, es ist ein Riesenschritt, wenn eine Maschine tatsächlich das kann, was der Mensch kann, glaube ich zwar nicht, aber zumindest zum Teil, dass es vollkommen autark eine andere Maschine steuern kann oder vielleicht ist ja auch eine einzige Maschine, aber die Elektronik und das Auto sind für mich immer noch Unterschiede. Und dass jetzt hier im Grunde genommen alles das, was der Fahrer machen muss, sehen muss, gucken muss, hören muss, rumdrehen muss, lenken muss, aufpassen muss, wer von hinten kommt, wer überholt, wer ausschert, was vor mir passiert. All diese Sachen werden dann von dem Fahrzeug übernommen. Da gehört da einmal so ein LiDAR-System dazu und Radarsensoren und viele Kameras. Und das muss also auch redundant von gleichzeitig arbeitenden Systemen verarbeitet werden, damit immer mindestens zwei Funktionen nachweisbar richtig sind. Sonst kann und darf der Fahrer sich nicht vom Steuer abwenden. Der nächste Schritt, das ist dann, wenn die Erfahrung damit positiv verlaufen und man weitere Entwicklungsschritte hinter sich hat und auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Systeme noch besser sind, dann will man die Höchstgeschwindigkeit auf bis zu 130 Kilometer pro Stunde steigern und den automatischen Spurwechsel zum Überholen mit implementieren. Bei 60 ist klar, wen überholt man da? Dafür gibt es aber noch gar keine rechtliche Grundlage. Das heißt also, erstmal müssen Erfahrungen gesammelt werden mit diesem vollautonomen Fahren, wie es heißt. Und wenn sich das aber als unerwartet schwierig herausstellt und Probleme auftreten und sonstiges, dann wird man das natürlich erstmal wieder canceln und weitere Forschung und Entwicklung abwarten und dann vielleicht nochmal ansetzen. Aber Mercedes gibt sich überzeugt davon, dass die Fahrzeuge künftig wirklich vollkommen autark fahren werden können. Die Markteinführung in den S-Klasse-Modellen, die ist für das erste Halbjahr 2022 geplant. Also gucken Sie schon mal in die Preislisten nach und gucken Sie mal jenseits der 100.000-Euro-Grenze. Da finden Sie dann wahrscheinlich den Autopilot schon drin für Geschwindigkeiten bis 60 Kilometer. Wir müssten dem ADAC mal vorschlagen, ob er nicht dann speziell für diese Fahrzeuge Routenempfehlungen ausgibt. Also ich meine da, wo Staus sind, denn sonst kann man den Kram ja nicht nutzen. So, nächstes Thema. Einige werden sagen, wir wussten es ja schon immer. Eine Studie zeigt, in welchem Ausmaß von Android-Mobiltelefonen Datenmissbrauch ausgeht, Überwachung, Tracking und so weiter, ohne die Möglichkeit, dass ich als Benutzer und Eigentümer des Telefons das unterbinden kann. Professor Doug Leitch vom Trinity College Dublin hat mit seinen Kollegen von der University of Edinburgh, das waren die Jungs, wie hießen die, Haoyuluy, das habe ich mir aufgeschrieben, und Dr. Paul Patras, die haben zusammen unterschiedliche Telefone unter die Lupe genommen. Samsung, Realme, LineGage OS, Huawei, Xiaomi und EOS. Also Android-Betriebssysteme, die auf diesen Telefonen, auf dieser Hardware laufen, haben sich angesehen. Das ist ja nicht das Telefon, sondern die Sauerei kommt ja von Google letztendlich. Und die haben herausgefunden, dass selbst bei minimaler Konfiguration im Ruhezustand eines Mobiltelefons, mit Ausnahme von EOS, herstellerspezifische und erhebliche Mengen an Informationen an die Betriebssystementwickler und an Dritte, Google, Microsoft, LinkedIn, Facebook und so weiter, über vorinstallierte Applikationen übermittelt werden. Also im Ruhezustand, ohne dass irgendetwas läuft, ohne dass ich auch nur eine einzige Applikation selbst installiert habe, werden diese Daten immer übermittelt. Gelegentliche Kommunikationen zu Betriebssystemservern sind natürlich immer zu erwarten und das haben die Autoren auch in ihrer Beobachtung herausgearbeitet. Aber das, was hier übertragen wird, das geht also weit über das hinaus, was überhaupt notwendig ist. Professor Doug Light sagte, ich denke, wir haben die massive und fortlaufende Datenerfassung durch unsere Telefone, für die es kein Opt-out gibt, komplett verpasst. Wir haben uns zu sehr auf Webcookies und schlecht benehmende Apps konzentriert. Ich hoffe, dass unsere Arbeit ein Weckruf für die Öffentlichkeit, Politiker und Regulierungsbehörden ist. Es sind dringend sinnvolle Maßnahmen erforderlich, um den Menschen echte Kontrolle über die Daten zu geben, die ihre Telefone verlassen. Und Paul Patras sagt, obwohl in den letzten Jahren in mehreren Ländern einschließlich der EU-Mitgliedstaaten Kanadas und Südkoreas Schutzgesetze für personenbezogene Daten verabschiedet wurden, sind die Praktiken zur Erfassung von Benutzerdaten nach wie vor weit verbreitet. Noch besorgniserregender ist, dass solche Praktiken unter der Haube auf Smartphones ohne Wissen der Benutzer und ohne zugängliche Mittel zum Deaktivieren dieser Funktionalitäten stattfinden. Also Sauerei. Das, was alle vermutet haben, und die meisten haben es selbstverständlich schon gewusst, passieren laufend und immer ohne, dass wir irgendetwas machen. Hier wird von den Professoren bemängelt, dass potenziell sensible Informationen, die Benutzerinteressen offenbaren können, die meinen damit also eine App für psychische Gesundheit oder muslimische Gebets-App oder Schwulen-Dating-App, oder republikanische Nachrichten ab oder irgendetwas anderes, diese Nutzung kontinuierlich an die vorhin schon vorgetragenen Interessengruppen und weitere übermittelt werden, ohne dass ich etwas weiß, ohne dass ich gefragt werde, ohne dass ich etwas dagegen tun kann. Naja gut, also muslimische Gebets-App habe ich nicht auf meinem Telefon, aber es ist schon eine Riesensauerei. Das Xiaomi-Mobilteil sendet Details aller von einem Benutzer angezeigten Abbildschirme an Xiaomi, an den Hersteller, einschließlich wann und wie lange jede App verwendet wird. Das verrät beispielsweise den Zeitpunkt und die Dauer von Telefonaten. Der Effekt ist also vergleichbar mit der Verwendung von Cookies, um die Aktivitäten von Personen zu verfolgen, während sie sich zwischen Webseiten bewegen. Diese Daten werden außerhalb Europas nach Singapur gesendet. Bei Huawei hat man auch so Sachen. Huawei sendet die Swift-Key-Tastatur Details zur Abnutzung im Laufe der Zeit an Microsoft. Das zeigt beispielsweise an, wenn ein Benutzer einen Text schreibt, die Suchleiste verwendet, nach Kontakten sucht. Muss man sich mal überlegen. Ich kaufe mir ein Huawei-Telefon und das sendet Daten, obwohl ich mit Microsoft nichts zu tun habe und Windows hasse wie die Pest, sendet aber Daten, wenn ich irgendwie eine Mitteilung, eine E-Mail oder sonst was schreibe an Microsoft. Haben die es noch alle? Also das ist ja eine Sauerei ohnegleichen. Samsung, Xiaomi, ja gut, die können nicht anders, wie er so heißt, Realme und Google sammeln langlebige Gerätekennungen, zum Beispiel die Hardware-Seriennummer. Gut, die ändern sich ja nicht laufend, sowie die vom Benutzer zurücksetzbare Werbeerkennung. Also ich habe ja eine Werbekennung, die kann ich auch zurücksetzen. Wenn ich die aber zurücksetze, dass ich also nicht mehr erkannt werde von den Werbetreibenden und die mir dann wieder gezielt aufgrund der Werbekennung Daten, Werbung zuschicken können, wenn ich die zurücksetze, dann wird das aber denen mitgeteilt. Und was für eine Verarsche. Das heißt also, der neue Werbekennung, die ich quasi auf meinem Gerät dann bekomme, wenn ich die alte gelöscht habe, zurückgesetzt habe, wird dann gleich dem Werbetreibenden mitgegeben und vollkommen widersinnig. Systemapplikationen von Drittanbietern, wie zum Beispiel oder LinkedIn, Facebook, Microsoft, Google und so weiter, sind ja vorinstalliert und die sammeln ja die Daten, ohne dass wir überhaupt etwas unternehmen können. Also man muss sich wirklich überlegen, ob man überhaupt ein Telefon benutzt. Was aber klar herausgearbeitet wurde, ist, dass die EOS-Variante von Android im Wesentlichen keine Daten überträgt. Die haben auch eine Tabelle, wo aufgeführt ist, welche Telefone was tatsächlich übertragen. Und Summary of Data Collection by each Android OS Variant. So, und da ist EOS, macht da nichts, überhaupt nichts, gar nichts. Ob das nun hundertprozentig so ist, das wissen die wahrscheinlich auch selbst nicht. Google als Datenkrake überträgt nur die E-Mail und die Android-ID und Google Ad-ID. Viel mehr ist da nicht. Das heißt also, das sind nicht die schlimmsten, bei weitem nicht. Am schlimmsten sind Samsung, Xiaomi, Realme zum Teil und Huawei auch zum Teil. Dieses Lineage OS, das überträgt nur Daten zu Google, aber andere und mehr Daten als Google-Telefone selbst. Und EOS ist sauber. Ist vielleicht mal ein Thema, das wir im Video aufarbeiten können, wo wir vielleicht auch mal drauf gucken können, was diese Dinger tatsächlich machen und tun und wie man so ein EOS als Engelsbetriebssystem ganz sauber, ohne schwarze Flecken auf der Seele, dann tatsächlich auf das eigene Telefon drauf bekommt, um da ein bisschen sicher zu sein und ein bisschen sicher zu werden. Ja, es ist schon mehr als erstaunlich, was uns da zugemutet wird und vor allen Dingen, wie untätig, unfähig, unwissend unsere Politiker sind, nicht nur die Deutschen. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, warum sagt er nichts zu Corona? Ich glaube, ich habe alles gesagt in den letzten Monaten. Nur mal einen Blick auf so, naja, Geschichte könnte man fast sagen. Es gibt im jeden Jahr irgendwelche Infektionswellen. Es gibt schlimme Jahre. In Deutschland haben wir allein auf dem Jahresend-Grippekram da manchmal 15.000 oder 20.000 Todesopfer gehabt an Folgen der Influenza. Das vergisst man häufig. Und das trifft auch wie Corona ältere und kranke Menschen, weil deren Abwehrkräfte natürlich nicht mehr so hoch sind. Da wird aber wirklich wenig darüber geredet. Oder Krebs ist ja auch eine Krankheit, in der in Deutschland pro Jahr über 200.000 Menschen sterben. Aber das ist gesellschaftlich akzeptiert. Genauso wie Tod durch Rauchen oder Alkohol. Alkohol ist ja ganz besonders schlimm, aber das darf man nicht anfassen in Deutschland. Dann wird man wahrscheinlich totgeprügelt. Aber schauen wir doch mal einfach mal in die Geschichte zurück. Weltweite Seuchen, das ist ja nun kein Phänomen unserer heutigen Zeit. Im 14. Jahrhundert, da toste die Pest. Und an der Pest sind über 25 Millionen gestorben. Im 19. Jahrhundert waren über 10 Millionen Tote zu beklagen. Die spanische Grippe, das war ja so eine Folgeerscheinung des Ersten Weltkrieges. Die kam ja aus Spanien, die haben ja die Amis mit nach Spanien gebracht und dort ist sie dann aufgetreten und deswegen hieß es spanische Grippe. Da gab es 20 Millionen Todesopfer. Die asiatische Grippe, die Älteren wissen es vielleicht noch, 1957, da gab es 1 Million Todesopfer. Und die Hongkong-Grippe, das war dann 1968, die raffte 700.000 Menschen hin. So, und diese SARS-Geschichte da, na, das wissen wir ja selbst, da haben wir über 100.000 Tote allein in Deutschland. Also es gab immer Seuchen und es gab immer solchen Virenkram und das ist nichts Neues. Neu ist natürlich, dass die Viren sich auch der modernen Technik bedienen und dann mit unseren schnellen Transportmöglichkeiten, die wir weltweit geschaffen haben, mitreißen und sich viel schneller auf der Welt ausbreiten. Neu ist nicht, dass es Leugner gibt, die sagen, das gibt es ja alles gar nicht. In früheren Zeiten sind die alle gestorben, heute wird den meisten geholfen. Ich muss nur eins sagen, jeder sollte selbst entscheiden, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Jeder sollte aber auch akzeptieren, dass andere mit einem Ungeimpften nicht zusammen sein wollen, weil er ein viel größeres Risiko darstellt. Man kann den Glauben der Menschen, die der Meinung sind, sie werden dann gechippt, sie werden dann, und die Chips, die dann über die Spritze irgendwo im Körper sind, werden über 5G-Funkmasken aktiviert und programmiert, und diesen Glauben kann man den Menschen nicht wegnehmen. Ich treffe ja auch so immer wieder auf solche Menschen, die behaupten allen Ernstes, die Erde ist eine Scheibe. Da lässt sich auch nichts wegdiskutieren. Oder Thomas hat die Sendung über Satellitenfunk gemacht. Die behaupten, da gibt es viele, 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 die meisten idiotischen Kommentare habe ich rausgeschmissen, die behaupten, es gibt keine Satelliten, es gibt keine Gravitation. Die Satelliten würden an einem Luftballon hängen oder an Hubschraubern. Wahrscheinlich Solarbetriebene, die nachts über Akkus weiter da oben fliegen. Weiß ich nicht. Das muss man sich überlegen. Andere behaupten, es gibt überhaupt keine Satelliten, sondern das ist alles durch die Funktürme, die wir auf der Erde haben, gemacht. Dem fehlt vollkommen das mathematische Verständnis dafür, wie man über Funktürme auf der Erde eine Höhe bestimmen kann, was für unsere Navigationsgeräte können. Es gibt ja Leute, die leugnen die Mondlandung. Muss man sich auch mal überlegen. Gut, wer das glauben will, der soll das glauben. Das ist ja seine Geschichte. Nur erschreckend ist es schon. Und alle Menschen, die entsprechende Bildung haben, physikalisch, mathematisch, oder eine entsprechende Bildung im Laufe des Lebens sich erarbeitet haben, die wissen, dass das Blödsinn ist. Die wissen, dass das nicht die Wirklichkeit ist. Die wissen, dass das nicht die Realität ist. Gut, die anderen kann man nicht überzeugen. Aber wir können dafür sorgen, indem wir kontinuierlich das Bildungsniveau in unserem Land oder auf dieser Welt erhöhen, indem wir mehr Bildungschancen bieten, indem wir jedem die Möglichkeit bieten, sich fort- und weiterzubilden. Der muss ja anschließend, kann er ja als Schreiner arbeiten. Er muss ja keinen Doktor machen, aber er sollte zumindest so viel von Physik verstehen, dass er einschätzen kann, was kann sein und was kann nicht sein. So, und wenn jetzt die ganze Welt, fast 8 Milliarden Menschen, davon ist ungefähr die Hälfte, ist geimpft. Wenn das wirklich so gefährlich wäre, wenn es wirklich so viele Nebenwirkungen gäbe, wenn es wirklich... Ja, sag mal, da hätten wir ja viel, viel, viel mehr Todesopfer und vor allen Dingen würden wir das wissen. Oder glaubt irgendjemand, dass auf der ganzen Welt, mal China und Russland ausgenommen und ein paar andere, die kleiner sind, alles unterdrückt wird, was an Nebenwirkungen ist? Das würden wir doch mitbekommen, das würden wir doch wissen. So, und dann muss man natürlich abschätzen. Natürlich gibt es auch Menschen, die haben Angst vor der Impfung. Jo. Angst gehört zum Leben. Ohne Angst würden wir in jede Gefahr laufen und untergehen. Ich habe auch Angst. Ich habe Angst, wenn ich ins Auto steige, irgendwo hinfahre. Manchmal denke ich, na, ob du wieder gut ankommst. Es kann ja etwas passieren. Ich habe auch Angst, wenn, ich weiß nicht, es gibt ja, jeder von uns hat auch jeden Tag tausende Ängste. Damit können wir umgehen, damit können wir... Aber wie kann man denn Angst haben vor einer Impfung? Wir lassen uns Grippeschutz impfen. Wir bekommen eine Narkose im Krankenhaus. Das ist viel, viel, viel schlimmer. Wir bekommen eine schmerzlindernde Spritze beim Zahnarzt vor der Behandlung. Und was weiß ich nicht alles. Aber wie kann man denn Angst haben vor etwas, was milliardenfach praktiziert worden ist und wo Nebenwirkungen quasi unter den Tisch fallen? Natürlich gibt es Nebenwirkungen. Das ist ganz klar. Alles hat Nebenwirkungen. Auch meine Salbe gegen Fußpilz hat Nebenwirkungen. Aber man muss es doch bitte mal realistisch versuchen einzuschätzen. So, und das ist eigentlich nur die Sache. Denken Sie mal darüber nach. Jeder hat seine Meinung, jeder soll seine Meinung behalten. Ist schon gut, aber bitte versuchen einfach mal nachzuarbeiten, mal nachzudenken, mal zu sagen, kann das eigentlich sein? Kann es denn sein, dass 4 Milliarden Menschen eine Impfung bekommen haben und wir haben aber ja noch nicht mal 4 Millionen Tote, oder nee, doch haben wir schon in Amerika, glaube ich, aber nicht durch Nebenwirkungen, sondern einfach, weil sie immungeschwächt waren, so wie sie auch an Grippe sterben oder anderen Sachen sterben. Jo, es ist sehr schwierig, die Situation, jemanden zu zwingen zu so etwas, ist auch sehr, sehr schwierig. Aber wenn denn dann mal alle geimpft wären und wir ein endemisches System verhalten hätten von diesen Viren, dann ist es so, wie ich es schon vor 2 Jahren gesagt habe, denn das Wissen war damals schon vorhanden. Es wurde nur nicht so publiziert. Die Politiker haben es nicht ernst genommen und die Journalisten, denen war es nicht provokativ genug, zu sagen, wir müssen damit leben, wir müssen unser Leben daran anpassen. Nein, es war viel besser, dagegen zu wettern, zu schreien, Schuldige zu suchen, immer auf die anderen zu zeigen und sonst was. Aber jetzt schützt euch. Wenn ihr noch ein kleines bisschen Verstand habt, denkt darüber nach. Seht euch die Fakten an, sucht die Fakten heraus, geht aus euren kleinen Echoblasen heraus, guckt mal, was die Welt dazu sagt, schützt euch. Ihr schützt damit eure Familie, eure Frauen, eure Kinder, eure Eltern, eure Verwandten, eure Arbeitskollegen und ihr schützt euch. Schützt euch. Lasst euch impfen. So, und dazu stehe ich. Ich weiß, es sind wieder einige, die mir böse Briefe schreiben. Die Arbeit könnt ihr euch sparen. Ich lese den Scheiß sowieso nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nicht in jedem Fall, aber in diesem Fall schon. Und ich habe mich und meine Familie geschützt und ich werde das auch weitermachen. Das war das Wort zum neuen Jahr. Ich bedanke mich bei allen Spendern. Ich bedanke mich bei allen, die so aufmunternd geschrieben haben. Ich bedanke mich bei allen, die immer dafür sorgen, dass der Spaß weiter vorhanden ist, weiterzumachen. Und ich würde mich freuen, wenn ich nächsten Monat wieder, nicht so lange, ist ja nicht kein neues Jahr mehr, sondern nur ein neuer Monat, wieder ein Audiocast für Sie und vielleicht auch für euch, die lieber mit Du angesprochen werden, machen kann. Bis dahin, schaut mal im Shop, den gibt es immer noch. Und dann wünsche ich einen schönen, gesunden Januar. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.